Herzlich willkommen zu On Teaching, dem Podcast für Yogalehrerinnen. Heute blicken wir in die Definition und Umsetzung der Niyamas, ein wesentliches Element des achtgliedrigen Yoga-Pfades des Patanjali. Und diese grundlegenden Prinzipien des Yoga sind zusammen mit den Yamas, die wir letzte Woche besprochen haben, Wegweiser auf der Matte und im Alltag. Sie bieten uns als Yoga-Übende und als Yoga-Lehrende eine sehr wertvolle Orientierung und einen Kompass für den eigenen Yoga-Weg und den der Schülerinnen.
Nachdem wir uns in unserer letzten Folge die Yamas angeschaut haben, wenden wir uns nun den Niyamas zu. Niyamas sind persönliche Disziplinen, die uns zeigen, wie wir eine gesunde Beziehung zu uns selbst aufbauen können. Sie sind sozusagen Richtlinien für unsere innere Welt. Es gibt 5 Niyamas, die wir uns genauer anschauen werden. Sie laden uns ein, in die Reflexion mit uns selbst zu gehen und sind eine Basis für unsere Yoga-Praxis, die ja viel mehr ist als Asana üben.
Genau. Und das erste der Niyamas ist Saucha. Saucha bedeutet Reinheit und es bezieht sich auf die Reinheit sowohl des Körpers als auch des Geistes. Ja, körperliche Sauberkeit ist hier natürlich wichtig, aber es geht auch um die Reinigung unseres inneren Selbst. Und das kann bedeuten, negative Gedanken oder toxische Gewohnheiten loszulassen, zum Beispiel. Und in unserer Yoga-Praxis können wir Saucha umsetzen, indem wir bewusste, zum Beispiel Atemübungen praktizieren, die unseren Geist klären oder Asanas, die unseren Körper entgiften.
Ja, genau. Diese körperliche Reinheit kultivieren durch Hygiene oder auch durch angemessene Ernährung ist auf jeden Fall ein Teil dessen. Doch wie steht es um die, nennen wir es mal, Hygiene des Geistes? Lea hat gerade betont, dass wir auch durch Atemübung den Geist klären können. Und wenn wir Prana im Körper stabilisieren, dann wird auch unser Geist stabiler, heißt ruhiger und einfach weniger irritierbar. Ein starker Körper ist zum Beispiel widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse. Und ein stabiler Geist ist das eben auch. Er kann Ruhe bewahren, Beobachter bleiben und statt reaktiv eben eher rezeptiv und bedacht sein. Und wir denken, dass gerade in unserer heutigen Zeit, die uns täglich mit Reizen und Einflüssen konfrontiert, der Zustand des Geistes eine ganz erhebliche Rolle spielt im Zusammenhang mit unserem spirituellen Fortschritt. Daher ist es so wichtig, den Körper und den Geist der Schülerinnen in der Yoga-Praxis anzusprechen. So wie wir den Körper trainieren können, so können wir das letztendlich auch mit unserem Geist tun. Wir können tatsächlich Klarheit und geistige Ruhe üben und aufbauen. Wie siehst du das, Lea? Wie unterstützt du denn Saucha bei deinen Schülerinnen?
Also in meiner Praxis und im Unterricht auch strebe ich danach, Saucha auf möglichst allen Ebenen zu vermitteln. Ja, von der äußeren Körperreinigung sozusagen bis hin zur Reinigung eben des Geistes. Und wie du so treffend gesagt hast, Tina, ist die Pflege unserer inneren Hygiene genauso wichtig wie die äußere. Und durch die Praxis von Asanas und Pranayam reinigen wir nicht nur unseren physischen Körper, sondern schaffen auch Raum für geistige Klarheit und auch für diese emotionale Ausgewogenheit. Ich versuche immer, meine Schülerinnen zu ermutigen, sich regelmäßig der Selbstreflexion auch hinzugeben. Ja, eine Zeit der stillen Kontemplation, um die Gedanken zu ordnen und die Gefühle zu erkunden. Denn in diesem ruhigen Raum der Selbstbeobachtung können wir die Spuren des Alltags so ein bisschen abwaschen und die Essenz unseres wahren Selbst entdecken. Und wenn wir lernen, unseren Geist zu reinigen, öffnen wir uns für die subtilen Schwingungen des Universums und erfahren eine tiefere Verbindung zu allem, was ist. Und diese innere Reinigung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess der Transformation und Erneuerung, der uns dabei hilft, unser volles Potenzial zu entfalten und unserem Leben ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude zu bringen.
Ja, voll schön gesagt. Kommen wir auch schon zum nächsten. Santosha bedeutet so viel wie Zufriedenheit. Santosha ermutigt uns, Zufriedenheit und Dankbarkeit für das zu empfinden, was wir haben, was bereits da ist. Es geht darum, inneren Frieden zu finden, anstatt ständig nach mehr zu streben. Und in der Praxis bedeutet dies, jeden Moment auf der Matte anzunehmen, egal ob eine Pose leicht oder herausfordernd ist. Es lehrt uns auch im täglichen Leben, ja, so ein gewisses Maß an Dankbarkeit zu üben. Lea, wie gehst du mit diesem Niyama um? Und wieder die Frage, wie können wir dieses Santosha für unsere Schülerinnen erfahrbar machen?
Santosha zu praktizieren und zu lehren bedeutet für mich, einen Zustand der Dankbarkeit und des Friedens in jedem Moment zu kultivieren. Ja, inmitten des Trubels des Alltags kann die Stille eine kostbare Quelle der Zufriedenheit sein. Und in der Yoga-Praxis lehrt uns Santosha ja, dass wahre Erfüllung nicht im Äußeren zu finden ist, sondern in der Akzeptanz und Dankbarkeit für das Hier und Jetzt. Und die Stille ermöglicht es uns, diese innere Zufriedenheit zu finden, indem sie uns hilft, die Gedankenflut so ein bisschen zu beruhigen. Indem wir uns in die Stille begeben, können wir beginnen, uns selbst tiefer zu erfahren und ein Gefühl von innerem Frieden zu kultivieren in dem Moment auch. Und ich denke, dass in der Ruhe des Geistes die Quelle der wahren Zufriedenheit liegt. Und in meinen Klassen versuche ich, einen Raum zu schaffen, in dem Schüler und Schülerinnen lernen, jede Asana und jeden Atemzug wertzuschätzen. Und zwar ohne Vergleich oder Wettbewerb. Und das fördert eine tiefere innere Zufriedenheit und hilft, das ständige Streben nach mehr zu überwinden. Ja, man kann zum Beispiel Dankbarkeitsmeditationen praktizieren, um sich auch an diese Fülle zu erinnern, die bereits in unserem Leben vorhanden ist. Alles, was wir suchen, ist bereits in uns selbst vorhanden. Wie siehst du das, liebe Tina?
Ja, ich finde auch, so wie du gesagt hast, dass wir die Qualität von Santosha vermitteln, indem wir den Schülern aufzeigen, was eben schon da ist. Und in diesem wettbewerbsfreien und bewertungsfreien Raum der Praxis ist das ja auch durchaus möglich. Ich hatte eine Zeit lang ein Yoga-Studio in Berlin-Mitte und die Schülerinnen berichteten, dass sie zum Beispiel auf dem Weg zur Klasse noch sehr interessiert waren an den Schaufenstern und den Inhalten darin und jedoch viel weniger, wenn sie dann auf dem Rückweg waren. Also, dass diese Praxis wirklich wirkt und dass wir, wenn wir einmal eintauchen in diese innere Quelle, einfach mehr Zufriedenheit da ist, auch im Sinne von, ich brauche weniger von außen. Für mich ist Santosha vor allem durch das Verständnis der Philosophie zu erreichen und schließlich natürlich auch durch die unmittelbare Erfahrung. Dabei mag ich das Konzept der tantrischen Philosophie eben ganz besonders. Es lehrt uns, dass nichts fehlt. Es vermittelt, dass wir in unserer Essenz vollkommen sind, also im Sinne von wirklich nichts fehlt. Die Essenz des Selbst ist bereits reines Bewusstsein oder wenn wir so wollen, gleich mit dem göttlichen Bewusstsein. Wir müssen nicht anders sein oder zu jemand anderem werden. Wir brauchen keine Dinge von außen. Wir dürfen lediglich erfahren, was unser Selbst ist, es wiedererkennen. Und daraus erwächst eben wohl ja die größte Zufriedenheit.
Voll schön, ja. Dann das nächste Niyama ist Tapas. Ja, das kennt man oft, diese Disziplin. Und Tapas steht für die Hitze oder Leidenschaft, die wir in unsere Praxis bringen. Es geht darum, unsere Grenzen zu erkennen und gleichzeitig unser Engagement für Wachstum und Verbesserung zu stärken. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, regelmäßig und mit Hingabe zu üben, selbst wenn wir keine sofortigen Ergebnisse sehen manchmal.
Ja, genau. Und das finde ich sehr wichtig zu wissen, dass Tapas nichts mit Hitze im Sinne von extremer körperlicher Anstrengung zu tun hat, ja, oder mit besonders viel Muskelkraft, sondern die Flamme deiner Praxis hältst du eben auch lebendig in zum Beispiel regelmäßiger Meditation. Es geht darum, dran zu bleiben und Beständigkeit zu üben. Deswegen eben oft als Disziplin übersetzt. Yoga ist eine Disziplin und entfaltet sich dann, wenn wir regelmäßig und mit aufrichtigem Interesse üben. Dabei ist es großartig unterstützend, wenn wir die Praxis lieben lernen. Denn was wir lieben, fällt uns eben viel leichter, auch wirklich regelmäßig zu tun. Ein Lehrer von mir sagte mal, lass deine Praxis zu einer Liebesbeziehung mit dir selbst werden. Trete in wahrhaftige und neugierige Beziehung zu dir, sodass ja, wir uns selbst erforschen und unser Sein fast ja sinnlich und neugierig erforschen und ihm begegnen. und kultiviere dieses aufrichtige Interesse an deiner inneren Welt. Ja, Lea, wie vermittelst du Tapas, diese Hitze, diese Disziplin?
Wow, wunderschön, was du da sagst, Tina. I love it. Tapas, ja, Tapas, die Disziplin, ist wahrhaftig eine Flamme, die unser Streben nach persönlichem Wachstum und spiritueller Entwicklung antreibt. In meiner eigenen Praxis betrachte ich Tapas als die Leidenschaft, die ich Tag für Tag entfache, um mich selbst auf tieferen Ebenen zu verstehen und zu entfalten. Es ist diese Hingabe, die mich dazu bringt, die Herausforderungen des Yoga und auch des Lebens nicht als Hindernisse, sondern eben als Gelegenheiten für Wachstum zu sehen, zu verstehen. Und ich versuche, meine Schüler immer zu ermutigen, das Feuer von Tapas in ihren Herzen zu entfachen und beharrlich auf ihrem Yoga-Weg voranzuschreiten. Und wie Tina das so schön gesagt hat, bedeutet Tapas nicht nur Anstrengung und Ausdauer, sondern auch das Finden von Freude und Erfüllung in jedem Moment der Praxis. Es geht darum, sich selbst zu lieben und sich mit Neugier und Dankbarkeit auf die Reise des Selbstentdeckens einzulassen. Und ich ermutige meine Schüler auch zu regelmäßiger Meditation und Selbstreflexion, eben als Wege, die Flamme von Tapas in sich selbst zu nähren und die Disziplin zu entwickeln, die notwendig ist, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Und gemeinsam schaffen wir einen Raum, in dem jeder seine eigene Praxis mit eben dieser Leidenschaft, mit Mitgefühl auch und mit Wachstum füllen kann.
Ja, wunderbar. Lasst uns direkt weitergehen in das nächste. Svadhyaya. Und Svadhyaya wird übersetzt als Selbststudium. Fordert uns auf, in uns selbst zu forschen und Selbstreflexion zu üben. Und dies kann durch Meditation, durch Studium der Heiligen Schriften oder auch durch das Aufzeichnen unserer Gedanken und Gefühle geschehen. Es geht darum, wirklich ein tieferes Verständnis für unsere eigenen Handlungen, Gedanken und Emotionen zu entwickeln. Und lass mich gleich mal hören, Lea, wie du damit umgehst, was das für dich bedeutet und vor allem auch in dieser heutigen Welt bedeutet.
Also Svadhyaya ist ein zentraler Teil meiner täglichen Routine und meines Unterrichts. Es geht ja darum, ein tieferes Bewusstsein und Verständnis für unser inneres Selbst zu entwickeln. Und ich lebe Svadhyaya, indem ich regelmäßig zum Beispiel meditiere, mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit eben den philosophischen Schriften beschäftige und Zeit in Selbstreflexion verbringe. Und in meinen Klassen teile ich diese Praktiken, indem ich zum Beispiel Diskussionen anrege und Schülerinnen ermutige, auch mal Dinge aufzuschreiben, ja, zum Beispiel ein Tagebuch zu führen über ihre Gedanken, ihre Gefühle und Erkenntnisse. Und dies fördert ein tiefes Verständnis der eigenen Handlungen und Motivationen und unterstützt das persönliche Wachstum meiner Meinung nach extrem. Und auch in meinen Aus- und Weiterbildungen für Yogalehrerinnen spielt Svadhyaya eine ganz besondere Rolle. Bei dir ja wahrscheinlich auch, oder, Tina?
Ganz unbedingt. Ich fand das wunderschön, wie du das gerade erläutert hast. Ja. Ja, Svadhyaya ist tatsächlich die Fähigkeit, ja, sich selbst zu beobachten, sich beobachten zu können und auch liebevoll zu hinterfragen. Genauso wie auch so eine Neugier am Leben zu haben, also das Leben zu erforschen. Und ich liebe es auch, mich mit Büchern zu beschäftigen und von ihnen inspirieren zu lassen. Und gleichzeitig ist es eben auch großartig, in das eigene Erforschen hineinzugehen, zum Beispiel, wie du das beschrieben hast, in der Meditation. Diese Neugier der Struktur des Lebens gegenüber und auch diese Neugier deiner inneren Welt gegenüber. Und der Austausch mit der Kula und anderen ist eine großartige Bereicherung, um einfach mehr zu verstehen. Dadurch entstehen neue Perspektiven und das eigene Bild wird größer oder weiter. Vor allem in den Ausbildungen, so wie du, Lea, schätze ich den Austausch sehr. Philosophie wird dadurch ganz lebendig, wenn wir diskutieren, wenn wir hinterfragen, wenn wir Erfahrungen austauschen und wenn wir auch wirklich damit arbeiten, so wie wir das vorher gesagt haben, mit dem, was da ist und das noch in seiner Dichte und Textur noch besser erfahren und begreifen zu können.
Die Philosophie wird lebendig. Ach, so schön. Genau, und dann haben wir natürlich noch weitere Niyamas, beziehungsweise ein weiteres Niyama, und das ist Ishvara Pranidhana, die Hingabe an eine höhere Macht sozusagen. Wobei Macht ist, ich weiß nicht, ob ich dieses Wort wirklich mag, aber ja. Dieses Prinzip erinnert uns daran, dass wir nicht die Kontrolle über alles haben und dass es manchmal hilfreich ist, loszulassen und Vertrauen in etwas Größeres als uns selbst zu setzen. Das ist doch schöner, dieses Größere, nicht diese Macht. Und in der Yoga-Praxis kann das bedeuten, unsere Praxis als eine Art Opfer oder eine Hingabe anzusehen, anstatt sie nur als ein Mittel zum Zweck zu betrachten. Also Ishvara Pranidhana erinnert uns daran, dass es eine höhere Ordnung gibt, der wir vertrauen dürfen, der wir vertrauen können. Und in meiner Praxis bedeutet das, meine Anstrengungen loszulassen und zu vertrauen, dass das Universum mich führt, dass das Universum mich hält. Und ich lehre meine Schülerinnen, ihre Praxis als eine Form der Hingabe zu betrachten, eben nicht als Mittel zum Zweck, wie ich es schon gesagt habe. Und durch Meditation, durch Hingabe fördern wir ein Gefühl der Verbundenheit mit dem Universellen, mit dem Universum. Und das hilft, Ängste loszulassen und ein tieferes Gefühl des Friedens und der Zufriedenheit zu finden. Ja, es ist ein Weg, Demut zu üben und sich der Größe des Lebens zu öffnen. Wie siehst du das? Wie siehst du das mit Ishvara Pranidhana, liebe Tina?
Ja, für mich ist es ein wahnsinnig kraftvolles Niyama. Es hat für mich sehr viel, wie du das ja auch schon beschrieben hast, mit Demut zu tun oder Hingabe. Ich beobachte, dass die Praxis des Yoga oft zur Selbstoptimierung genutzt wird. Dabei bedeutet Yoga immer auch, sich ein Stück zu überlassen und bereit sein, loszulassen. Und dieses Niyama fordert uns auf, uns der ja, höheren Kraft oder dem Höchsten zu überlassen. Eine Anerkennung, dass wir geatmet werden, dass die manifestierende Kraft Shakti durch uns durchströmt und uns dieses Leben, diese Erfahrung ermöglicht. Ja, sind wir bereit, unser Tun zu offerieren, also darzubieten, wie du vorher gesagt hast, wie so ein kleines Opfer, was ja nicht so populär ist, dieser Begriff des Opfers, ja, aber wirklich auch etwas hineinzugeben, sich selbst hineinzugeben. In der Bhagavad Gita heißt es, und offeriere all dein Handeln mir. Und das bedeutet letztendlich, dass wir aus der eigenen Essenz des höchsten Bewusstseins heraus handeln und unser Handeln gleichzeitig wieder dem Höchsten darbieten oder anbieten. Und daraus entsteht für mich eine unglaubliche Tiefe an Erfahrung und Verbundenheit. Wenn wir bereit sind, ein bisschen was von uns loszulassen, dann offenbart sich eben diese Größe der eigenen inneren Welt und dieser spirituellen Essenz für uns. Und ja, dafür ist genau dieses Niyama ganz großartig. Ishvara Pranidhana. Gut, die Niyamas bieten uns Werkzeug, um unsere innere Welt zu verstehen und zu kultivieren. Durch ihre Anwendung können wir ein tieferes Bewusstsein für uns selbst entwickeln und so zu einem ausgeglichenen und auch erfüllteren Leben beitragen. Auch machen sie uns in unserem Sitz als Yogalehrerin ja präsenter oder auch wirkungsvoller. Yoga ganzheitlich zu üben bedeutet, die Yamas und Niyamas mit einzubeziehen. Und wir empfinden es als sehr wertvoll und inspirierend, sie auch unseren Schülerinnen zu vermitteln. Du könntest zum Beispiel als Thema mit in die Klasse nehmen und das jeweilige Prinzip durch die Art und den Aufbau deiner Klasse bzw. deines Unterrichts wirklich dann in diese Verkörperung bringen. So können wir auch so könntest du auch deine Schülerin vom ganzheitlichen Ansatz der Yoga-Praxis profitieren lassen. Und gerade Philosophie auch in diesen Kontext der heutigen Zeit zu bringen, ist wirklich ein Dienst an der Schülerin.
Absolut, absolut. So, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Ja, die Niyamas sind also nicht nur Richtlinien für unsere Yoga-Praxis, sondern auch für das Leben. Und indem wir sie in unser tägliches Leben integrieren, öffnen wir uns für ein tieferes Verständnis unseres Selbst und für ein erfüllteres, bewussteres Dasein. Und wir hoffen, diese Episode inspiriert euch, die Niyamas in eure Praxis und euren Alltag zu integrieren, um so euren eigenen Weg und den eurer Schülerinnen zu bereichern. Und wir würden uns super freuen, wenn du deine Gedanken zur heutigen Episode mit uns teilst. Gerne auch auf Instagram. Ja, ihr findet uns unter On Teaching Podcast. Und ihr könnt sehr, sehr gerne eure Kommentare einfach dalassen. Und danke, dass ihr heute zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal bei On Teaching.